Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni und Jens Rieber.
Guten Abend, willkommen zu den Tagesthemen.
Guten Abend.
Und wir beginnen mit einem Konflikt, in dem buchstäblich Musik drin steckt, nämlich dem Eurovision Song Contest und dem Streit um eine Teilnahme Israels im kommenden Jahr. In diesem Jahr hätte Israel den Wettbewerb ja fast gewonnen, denn bei den Zuschauerpunkten, also beim Telefonvoting, da lag die israelische Sängerin Yuval Rafael ganz vorne. Fast wäre Israel also Austragungsland des ESC 2026 geworden. Doch weil sich in der Gesamtwertung am Ende Österreich durchsetzte, findet im kommenden Jahr der Wettbewerb in Wien statt. Allerdings gab es in den vergangenen Wochen und Monaten eine heftige Kontroverse, ob Israel überhaupt am nächsten ESC teilnehmen soll. Mehrere Länder hatten wegen des Vorgehens der israelischen Armee im Gazastreifen mit einem Boykott gedroht. Heute beschloss der ESC-Veranstalter, die Europäische Rundfunkunion, ja, Israel kann beim nächsten Mal wieder mit dabei sein. Eine Entscheidung mit Folgen, wie Stefanie Dott berichtet.
Nach mehr als 2 Stunden hinter verschlossenen Türen ist die Sitzung beendet, ohne eine Abstimmung über einen Ausschluss des israelischen Senders Kan. Die teilnehmenden öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten haben sich stattdessen mehrheitlich für eine Anpassung der Regeln beim ESC ausgesprochen. Der Ausschluss ist damit verhindert, aus Sicht der ARD die richtige Entscheidung.
Ich freue mich. Ich freue mich wirklich, dass die Werte wie klare Regeln zu haben, politisch unabhängig zu sein, dass das stärker ist als aufgehitzte tagesaktuelle Debatten. Und ich bin froh, dass dieser weltweit größte Wettbewerb, der Kulturen miteinander verbindet, der Diversity für Diversity steht, für Toleranz, für Respekt, dass wir den so gut schützen konnten.
Die Befürworter eines Israel-Ausschlusses, die Sender aus Spanien, Irland, Slowenien und den Niederlanden, kündigen in Genf umgehend ihren Rückzug vom nächsten ESC an. Keine Übertragung, keine Entsendung von Künstlern, kein Geld für die Veranstaltung. Unsere Gründe sind das fortwährende Leiden in Gaza. Der zweite Grund ist, dass die Pressefreiheit unter Druck steht. Und nicht zuletzt hat sich die israelische Regierung beim letzten Songfestival politisch eingemischt, um die Abstimmung zu beeinflussen. Wegen des Vorwurfs der Einflussnahme via Telefonvoting ist Teil der neuen Regeln, die Rolle der Jury wird gestärkt, das Publikum verliert an Einfluss. Der ESC ist der größte Musikwettbewerb der Welt. Über 160 Millionen Zuschauer verfolgen jedes Jahr allein das Finale. So auch im Mai den Auftritt von Yuval Rafael, Überlebende des Hamas-Anschlags vom 7. Oktober. Außerhalb der Veranstaltungshallen in Basel. Tagelange Proteste gegen ihren Auftritt und Israels Teilnahme. Der ESC war nie nur Kunst, obwohl er laut seiner eigenen Regeln unpolitisch sein soll. Es ist ein Wettbewerb der Sender, nicht der Länder. Dennoch mischt sich die Politik seit Monaten in die Debatte ein.
Israel gehört dazu.
Dann ziehen wir uns zurück. In Israel dominiert heute die Freude über die Teilnahme. So auch live auf dem Sender Kan.
Israel ist der Teufel bei Eurovision.
Und am Abend in Tel Aviv. Wir spielen eine große Rolle im Wettbewerb. Wir sollen teilnehmen und uns nicht dem Druck beugen. Wir haben nichts falsch gemacht. Der Musikwettbewerb ist endgültig zum Politikum geworden. Die Zerreißprobe für den Dachverband hinter dem ESC dauert an.
Der Baum vorm Kanzleramt mag zwar bereits stehen, aber auf vorweihnachtliche Besinnlichkeit muss Friedrich Merz wohl noch warten. Denn es gibt im Jahresendspurt noch eine Menge zu tun. Und vor dem zweiten Lichtlein am Sonntag dürfte daher vor allem das Licht im Büro des Bundeskanzlers lange brennen. Vor allem die morgige Entscheidung um das Rentenpaket wird sich auf die Adventsstimmung auswirken. Da hat Merz am Abend den Druck auf die eigenen Reihen nochmal erhöht und für die Abstimmung im Bundestag nicht eine einfache, sondern eine Kanzlermehrheit, also eine absolute Mehrheit, ganz oben auf den Wunschzettel geschrieben. Zuvor hatte er im Kanzleramt die Ministerpräsidenten der Länder empfangen und dabei auch nur in einem Bereich etwas zu verschenken gehabt. Iris Seiram berichtet.
Dafür sein ist alles. Zwischen den Ministerpräsidenten und Bundeskanzler Merz passt beim Thema Olympiabewerbung kein Blatt. Die Unterschrift geht leicht. Mit 6 Millionen Euro unterstützt der Bund die Länder. Was später nicht so leicht fällt, ist eine Einigung, wenn es um Geld für andere Dinge geht. Man wolle zwar,
dass der Grundsatz gelten soll, derjenige, der bestellt, bezahlt, oder derjenige, der ein Gesetz macht, trägt die Kosten.
Aber wann dieser Grundsatz genau greifen soll, bleibt ungeklärt.
Wie weit dieses Thema jetzt zukünftig noch besser bearbeitet werden muss, ist eine Frage, die wir zwischen Bund, Ländern und Gemeinden in den nächsten Wochen klären wollen.
Es geht auch um Gesetzgebung wie diese, die Erhöhung der Pendlerpauschale oder die dauerhafte Absenkung der Umsatzsteuer auf Speisen von 19% auf 7%. Steuererleichterungen, denen der Bundestag heute zugestimmt hat. Sie führen aber auch zu weniger Einnahmen bei den Ländern. Die Zustimmung des Bundesrats deshalb ungewiss.
Ich persönlich kann zurzeit jetzt noch nicht sagen, ob wir eine Mehrheit dafür bekommen, weil es läuft im Bundesratsverfahren und es läuft nach seinen eigenen Gesetzmäßigkeiten.
Es wird kommen, ist versprochen.
Unter welchem starken finanziellen Druck Länder und Kommunen stehen, wurde heute ebenfalls deutlich. Auch ihre Vertreter waren beim Kanzler.
Ich sag's mal salopp, aus dem letzten Loch pfeifen in Bezug auf die Haushalte.
Wir wissen alle, dass es verdammt dicke Bretter sind, die es hier zu bohren gilt. Wir wissen auf der anderen Seite aber auch, dass wir im Grunde keine Zeit mehr haben, um tatsächlich zu Ergebnissen zu kommen, weil das Wasser im Maschinenraum der Kommunen schon steigt, und zwar bedrohlich ansteigt.
Doch das größte Problem bleibt die Rente. Auch ein Streit über Milliarden. Seit Wochen ringt die Koalition um die sogenannte Haltelinie. Die SPD möchte auch nach 2031 für die Berechnung des Rentenniveaus 48% ansetzen. Einigen jungen Abgeordneten ist das zu teuer.
Ihr könnt euch darauf verlassen, wir bleiben in dieser Frage stehen.
Das gilt bei vielen der jungen Gruppe auch noch heute, trotz vieler Gespräche. Es gelingt Partei und Fraktionsspitze nicht, alle Abweichler ins Boot zu holen. Durch die Ankündigung der Linken, sich im Bundestag zu enthalten, könnte es für eine einfache Mehrheit reichen. Doch am Abend macht Merz klar, das reicht ihm nicht. Er will die sogenannte Kanzlermehrheit, also ohne Hilfe der Linken.
Wir haben 630 Abgeordnete im Deutschen Bundestag. Die Mehrheit ist 316. Wir haben 328. Und ich würde mir ein Ergebnis wünschen zwischen 316 und 328.
Ein hochgestecktes Ziel mit dem Risiko, dass es dafür morgen vielleicht nicht reichen könnte.
Morgen also wird ein wichtiger Tag für die schwarz-rote Regierungskoalition. Dann gibt es die Antwort auf die Frage, ob sie für ihr Rentenpaket eine eigene Mehrheit bekommt oder nicht. Wie die Deutschen insgesamt auf Maßnahmen zum Thema Rente blicken, das erfahren wir schon jetzt. Und zwar von Claudia Müller, denn sie hat heute den aktuellen Deutschlandtrend. Claudia, was überzeugt die Deutschen auf dem Gebiet und was nicht?
Ja, wir haben zwei Facetten. Auf der einen Seite sagt eine deutliche Mehrheit uns, ich glaube, dass die langfristige Finanzierung der Renten und der Pensionen nicht gesichert ist. Die sehe ich als nicht gut an. Und gleichzeitig sagt auch eine Mehrheit, die Lastenverteilung zwischen Alt und Jung, die ist nicht fair geregelt. Jetzt schauen wir aber auf konkrete Maßnahmen. Da haben wir zum einen die Aktivrente, also Rentner, die steuerfrei bis zu 2.000 Euro hinzuverdienen sollen pro Monat. Eine deutliche Mehrheit findet das richtig. Und dann haben wir den anderen Punkt, der viel diskutiert wurde, das Rentenniveau. Die junge Gruppe der Union hatte ja gefordert, dass es ab 2031 nicht mehr festgeschrieben werden soll auf 48%. Das fänden nur 11% richtig. Eine deutliche Mehrheit von 76% würde das falsch finden. Im Umkehrschluss bedeutet das aber die Pläne von Union und SPD, das Rentenniveau auf 48% festzuschreiben. Das findet eine deutliche Mehrheit. Diese beiden Maßnahmen hier, die bringen aber nicht mehr Geld ins System. Die machen das Rentensystem nicht sicher. Das müsste dann die Rentenkommission beschließen. Die muss Maßnahmen finden, wie das gelingen kann. Die will die Bundesregierung einführen. Und deswegen jetzt ein paar Maßnahmen, die noch in der politischen Diskussion sind. Zum Beispiel, dass Beamte, Selbstständige und Politiker auch in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen sollen, das findet eine deutliche Mehrheit richtig. Dass der vorzeitige Renteneintritt nur noch aus gesundheitlichen Gründen erlaubt werden sollte, da ist das Meinungsbild komplett geteilt. Bei einem anderen Punkt, nämlich der Erhöhung des Renteneintritts auf 70 Jahre, gibt es wieder ein sehr klares Meinungsbild. Das findet nämlich die deutliche Mehrheit falsch. Also man sieht, wenn es um konkrete Punkte geht, die vielleicht auch wehtun könnten, die Einschnitte bedeuten könnten, da ist das Meinungsbild dann deutlich differenzierter.
So oder so, das Thema wird ja schon seit vielen Jahren diskutiert. Immer weniger Arbeitnehmer müssen für immer mehr Rentner auch aufkommen. Welcher Partei trauen die Menschen denn am ehesten Lösungen zum Thema Altersversorgung zu?
Was wir im Deutschland-Trend immer wieder messen, ist, dass den sozialen Sicherungssystemen, dass da Reformbedarf besteht. Die Menschen glauben, dass da drangegangen werden muss. Und gleichzeitig sagen die Menschen aber auch, sie trauen der aktuellen Regierung nicht zu beim Thema Rentensystem, dass sie die notwendigen Reformen anpacken, um die Rente zukunftssicher zu machen. Und dieses mangelnde Vertrauen in die Lösungskompetenz, die will ich hier eben am Thema der Altersversorgung noch mal deutlich machen. Wir fragen ab, welche Partei trauen Sie am ehesten zu, die Altersversorgung in Deutschland langfristig zu sichern? Und da ist hier ein Balken sehr, sehr lang, nämlich der Balken, wo gesagt wird, ich traue es keiner Partei zu, dass sie da beim Thema Altersversorgung langfristig etwas hinbekommt. 32% plus 7 im Vergleich zum September. Bei der Union sagen 21%, dass sie der das zutrauen. Bei der SPD sind es mittlerweile nur noch 16%, minus 6. Bei der AfD 14%. Also hier dieses mangelnde Vertrauen in die Problemlösung. Da haben Union und SPD sich aus Sicht der Wählerinnen und Wähler noch kein großes Vertrauen erarbeitet. Und übersetzt in der Sonntagsfrage sieht das dann wie folgt aus. Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre, käme die Union unverändert auf 27%. Die AfD würde einen Punkt verlieren, landet bei 25%. Die SPD unverändert bei 14. Die Grünen unverändert bei 12. Die Linke unverändert bei 10. Das BSW plus 1 bei 4. Die FDP unverändert bei 3. Und die anderen Parteien unverändert bei 5. Also in der aktuellen Sonntagsfrage relativ wenig Bewegung.
Ihr habt aber auch zu einem der großen außenpolitischen Themen dieser Tage befragt, den Bemühungen um ein Ende des Ukraine-Kriegs. Wie blicken die Deutschen darauf?
Da gibt es auch zwei Facetten. Bei der einen sind die Deutschen sich einig, dass sie sagen, sie finden es gut, dass Donald Trump versucht, den Krieg in der Ukraine zu beenden. 69% stimmen dem zu. Und gleichzeitig ist es aber auch so, dass eine Mehrheit von 65% der EU sagt, der US-Vorschlag für den Frieden in der Ukraine, der geht zu stark auf russische Forderungen ein. Und das will ich mal noch an einem Beispiel noch weitermachen. Ein Knackpunkt ist ja ein möglicher NATO-Beitritt der Ukraine. Langfristig sollte die Ukraine in die NATO aufgenommen werden. In Deutschland ist da das Stimmungsbild auch geteilt. Genau 45% lehnen es ab und 45% stimmen dem zu. Und bei diesem Thema haben wir auch ein unterschiedliches Meinungsbild im Osten und Westen des Landes. Im Osten nämlich eine mehrheitliche Ablehnung eines möglichen NATO-Beitritts in der Ukraine und im Westen ein etwas geteilteres Bild. Alle Zahlen zu diesem Deutschland-Trend und noch mehr Analysen finden Sie wie immer unter tagesschau.de.
Claudia, vielen Dank für die Zahlen und Informationen nach Köln.
Danke nach Hamburg.
Wenn es um das Verhältnis von Verbraucherschutz und Wissenschaft geht, dann gibt es bestimmte Triggerbegriffe, an denen sich dann sofort ein grundsätzlicher Streit entzündet. Und der Begriff Gentechnik, der gehört ganz sicher dazu. Für die einen ist es ein unethischer, unkalkulierbarer Eingriff in die Natur. Für die anderen eine Chance, etwa um die Nahrungsmittelsicherheit zu verbessern, wenn etwa Getreide resistenter gegen Schädlinge oder Unwetter gemacht werden kann. Nun hat sich die Europäische Union auf Lockerungen bei sogenannten NGT1-Pflanzen geeinigt. Das sind Pflanzen, die mit neuen gentechnischen Verfahren nur leicht verändert werden, und zwar so, wie es auch in der Natur hätte vorkommen können. Zu den Lockerungen gehört beispielsweise, dass eine Kennzeichnung bei Lebensmitteln im Supermarkt wegfallen soll. Jan Turczynski.
Demonstration vor der Bayerischen Staatskanzlei in München. Erst vergangene Woche protestierten sie hier gegen den Einsatz der neuen Gentechnik. Ihre Sorge? Langfristige Risiken und eine unkontrollierte Ausbreitung von gentechnisch veränderten Pflanzen. Denn nun will die EU die Regeln lockern. Der Einsatz einer neuen Form von Gentechnik soll erleichtert werden. Auch die Kennzeichnungspflicht soll teilweise fallen. Worum es geht, zeigt dieser Mais. Er hat die Hitze nicht überlebt. Das bedeutet herbe Verluste für den Landwirt. Was, wenn der Mais so gezüchtet wäre, dass Hitze ihm nichts ausmacht? Pflanzen widerstandsfähiger zu züchten, es kann durch neue Gentechnikverfahren gelingen, sagen Wissenschaftler.
Tatsächlich Pflanzen zu entwickeln, die produktiv sind, also gute Erträge liefern und gleichzeitig umweltfreundlich und klimaangepasst sind.
Durch Werkzeuge wie die sogenannte Genschere ist es möglich, Pflanzen so zu verändern, dass es dafür kein fremdes genetisches Material braucht. Die DNA der Pflanze wird nur punktuell verändert. Ein Teil der DNA kann rausgeschnitten oder durch eigene Gene ergänzt werden. Solche mit neuer Gentechnik entwickelte Produkte wären selbst im Labor nicht mehr von herkömmlich gezüchteten zu unterscheiden, so Forscher. Deshalb sollen laut den EU-Plänen Pflanzen mit wenigen Veränderungen durch neue Genomtechnik künftig nicht mehr gekennzeichnet werden, sondern nur noch ihr Saatgut. Kritik kommt von den Grünen aus dem EU-Parlament.
Jetzt haben wir eine Vereinbarung, die eigentlich sagt, Gentechnik ist wie normale Züchtung. Keine Regeln, keine Kennzeichnung. Vor allem auch keine Sicherheitsprüfung, und das ist eigentlich nicht akzeptabel.
Andere sehen hingegen eher die Chancen.
Ich bin sehr zufrieden. Diese Entscheidung bietet Chancen für die Landwirte, weniger Pflanzenschutzmittel zum Beispiel einzusetzen. Und die Risiken sind nach meiner festen Überzeugung, ich bin Arzt, die sind wirklich im Griff.
Naturschützer sind besonders erzürnt über die geplante wegfallende Kennzeichnungspflicht.
Es wäre eine Intransparenz gegenüber den Verbraucherinnen und Verbrauchern, dass sie nicht selber entscheiden können, was sie verzehren wollen, was sie essen wollen und was tatsächlich in Lebensmitteln drin ist. Und das wäre in meinen Augen eine Katastrophe für die Transparenz und für den Verbraucherschutz.
Forschende sind der Meinung, weil die Pflanzen kein fremdes Genmaterial hätten, gäbe es keinen Grund, sie anders zu regulieren und zu kennzeichnen als die konventionellen Produkte.
Die geplanten Lockerungen in der EU für begrenzt gentechnisch veränderte Lebensmittel. Dazu jetzt die Meinung von Tobias Betz aus der Fachredaktion Landwirtschaft und Umwelt des Bayerischen Rundfunks.
Endlich wagt die EU mehr Gentechnik. Zumindest ein bisschen. Viele versetzt das in große Unruhe. Gentechnik, das ist nicht einfach nur ein wissenschaftlicher Begriff, das ist ein politischer Kampfbegriff. Doch das blendet einen enormen wissenschaftlichen Fortschritt komplett aus. Um eines klarzustellen, Kritik an gentechnischen Verfahren darf und muss sein, aber sie muss sich auch mit dem Stand der Forschung auseinandersetzen. Die pauschale Kritik hat natürlich einen begründeten Ursprung. Nach den alten klassischen Methoden der Gentechnik werden Bakterien in Pflanzensorten eingepflanzt, also artfremdes Material, und das ziemlich unpräzise. Aber hier bleiben die strengen Vorschriften, wie sie sind. Die Lockerungen der EU betreffen das völlig andere Verfahren der Genschere. Kein artfremdes genetisches Material wird eingebaut, sondern nur das eigene Erbgut der Pflanze verändert. Diese Veränderungen könnten theoretisch auch durch konventionelle Züchtung oder zufällige Mutationen entstehen. Auch dürfen maximal nur 20 genetische Veränderungen vorgenommen werden. Ausschließlich für diese Kategorie gelten die Lockerungen der EU. Es ist an der Zeit, sich von unbegründeten Ängsten zu lösen und Gentechnik auf der Grundlage von Fakten und wissenschaftlicher Evidenz zu beurteilen. Daneben gibt es auch sehr berechtigte Fragen. Wer nutzt die neue Technik? Zu welchem Preis? Wer bekommt die Patente? Nur große Konzerne? Wird dann der Anbau von neueren, robusten Pflanzensorten teuer für Landwirte, während große Saatgutkonzerne den Reibach machen? Damit sollten sich die Kritiker jetzt auseinandersetzen und nicht viele Fakten durcheinanderwerfen.
Die Meinung von Tobias Betz. Das Land, das Langzeitherrscher Bashar al-Assad vor fast genau einem Jahr fluchtartig Richtung Moskau verlassen hat, es ist vom jahrelangen Krieg nicht nur in vielen Teilen schwer zerstört, viele Menschen sind auch emotional gebrochen, weil sie selbst mit den Folgen von Haft und Folter zu kämpfen haben oder weil sie erfahren mussten, wie brutal Freunde oder Angehörige vom Regime gequält und getötet worden waren. Erst nach dem Umsturz in Syrien, der sich am kommenden Montag zum ersten Mal jährt, wurde das Ausmaß des Unterdrückungssystems unter Assad allmählich sichtbar. Und immer noch werden unfassbar viele neue erschreckende Fälle und Einzelheiten bekannt. So wie jetzt durch Recherchen des NDR, des WDR und der Süddeutschen Zeitung, die Zehntausende bislang streng geheime Fotos ausgewertet haben.
Bei ihm melden sich heute viele Syrer. Anwar al-Buni ist Menschenrechtsaktivist und Rechtsanwalt in Berlin. Auch er ist im Besitz der grauenhaften Bilder, der Leichenfotos, die das Assad-Regime angefertigt hat. Angehörige melden sich, wollen wissen, ob vermisste Verwandte darunter sind. Vor 2011 setzte das Regime Folter ein, um Geständnisse oder Informationen zu erzwingen. Danach diente sie vor allem dazu, Menschen für ihren Wunsch nach Freiheit zu bestrafen und zu brechen. Die Botschaft der Täter war: Ihr wollt Freiheit? Da habt ihr sie. Die Bilder, sie stammen aus dem Keller von diesem Militärkrankenhaus in Damaskus. Unter Assad wurde es zur Folterstätte. Fotos, die das Grauen festhalten. Mehr als 10.000 Leichen. Sie wurden auch aus umliegenden Gefängnissen gebracht. Abgemagert bis auf die Knochen, viele mit schweren Wunden, mit Verbrennungen. Unzählige Stunden hat Al-Buni auf diese Fotos geschaut. Er versucht, Zeugen zu finden, stößt auf einen ehemaligen Totengräber, der die Leichen verscharren musste, bis er 2015 nach Deutschland floh. Doch die Bilder kamen mit.
Wenn sich der Kühlanhänger öffnete, floss ein Fluss aus Blut heraus. Es roch nach Verwesung. Die Leichen rutschten unseren Mitarbeitern durch die Hände, als sie versuchten, sie aus dem Laster zu ziehen.
Die Bilder gelangen auch an den NDR. Gemeinsam mit WDR, SZ und internationalen Partnern werden sie ausgewertet. Es ist eine Dokumentation des massenhaften Mordens. Fragen dazu an Assad und weitere Verantwortliche bleiben unbeantwortet. Weil Täter auch nach Deutschland flohen, ermittelte der Generalbundesanwalt in der Vergangenheit auch hierzulande.
Diese Fotos machen besonders anschaulich für jeden sichtbar und damit auch objektivierbar, was einzelne Personen erlitten haben. Wenn man diese Fotos sieht, kann man eigentlich nicht mehr zweifeln, was dort geschehen ist.
Für Al-Buni ist es zur Lebensaufgabe geworden, Täter zu finden. In der Hoffnung, dass sie zur Verantwortung gezogen werden können, auch vor deutschen Gerichten. Früher zeigten solche Bilder, wie grausam das Regime war. Heute liefern sie Beweise, damit Täter zur Rechenschaft gezogen werden können, für Gerechtigkeit. Der Datensatz, ein grausames Archiv, aber für viele syrische Familien auch eine mögliche Spur zu ihren verschwundenen Angehörigen.
Und in Syrien ist derzeit auch unser Nahost-Korrespondent Ramin Sina unterwegs, jetzt zugeschaltet aus Syriens Hauptstadt Damaskus. Ramin, die Aufarbeitung der Assad-Diktatur ist ein wichtiger Schritt für die Zukunft des Landes. Wie ist deinem Eindruck nach da der Stand bei dem Thema?
Es wird dauern. Die neue Regierung hier in Damaskus, die hat vor etwa einem halben Jahr eine Kommission für Übergangsjustiz eingesetzt. Die hat bislang nicht viel erreichen können. Sie begründet das mit dem syrischen Recht, denn da seien die Gesetze so unklar und es sei nicht klar vorgeschrieben, was man denn machen könne mit Tätern, die Verbrechen gegen die Menschlichkeit begehen. Also da muss erstmal das Recht geändert werden. Dann gibt es neben der offiziellen Kommission Einzelpersonen und NGOs, Organisationen, die sich dem Thema Aufarbeitung angenommen haben. Der NDR hat die Recherche auch geteilt mit diesen NGOs. 1500 Namen von Opfern. Da geht es darum, Daten zu sammeln, Zeugenaussagen zu sammeln, einfach ein detailreicheres Bild zu bekommen über das Ausmaß der Verbrechen unter Assad. Mutmaßliche Täter wurden hier in Syrien im vergangenen Jahr verhaftet, aber eben nicht verurteilt. Da ist die deutsche Justiz weiter. Da gab es ja erste Urteile gegen Folterärzte. Und bei der Bevölkerung, da habe ich den Eindruck, da schwindet langsam die Geduld bei Familien, die betroffen waren. Da wächst der Frust. Sie wissen immer noch nicht, waren es 100.000, waren es 300.000, waren es eine halbe Million Menschen, die verschwunden sind, gefoltert worden sind, getötet worden sind unter Assad. Und die neue Regierung, die hat es bislang nicht geschafft, da mehr Licht ins Dunkeln zu bringen.
Nun hast du seit dem Sturz des Assad-Regimes vor fast genau einem Jahr das Land ja mehrfach bereist. Kannst du da schon eine Bilanz wagen, was sich in dieser Zeit verbessert oder was sich auch verschlechtert hat?
Ja, in der Wirtschaft, da geht es aufwärts, zumindest langsam. Ich konnte gestern mit einem Unternehmer sprechen, der war jahrelang in der Türkei, der ist zurückgekehrt. Der hat sein zerstörtes Fabrikgelände wieder aufgebaut. Da arbeiten mittlerweile 400 Menschen. Der hat echt Optimismus versprüht. Der hat sich natürlich auch gefreut, dass die meisten der Wirtschaftssanktionen gegen Syrien aufgehoben worden sind von den westlichen Nationen. Aber er sagt, bei der Umsetzung, da hapert es noch, Import, Export. Das ist für ihn natürlich wichtig, dass Geldüberweisungen funktionieren ins Ausland und aus dem Ausland. Und das ist noch nicht so einfach möglich. Für uns Journalisten ist es auch einfacher geworden. Wir können freier berichten. Wir können uns freier im Land bewegen. Aber das Negative, die Angst ist geblieben in diesem Land. Bei vielen Menschen Es sind nur andere Bevölkerungsgruppen, vor allem die Minderheiten, vor allem Alawiten, vor allem die Drusen.
Ramin, vielen Dank für die Schilderung aus Damaskus und wir bitten, die etwas wackelige Bildqualität zu entschuldigen. Und machen jetzt weiter mit weiteren Nachrichten des Tages. Jens, mit dir.
In Köln ist der Hans-Joachim-Friedrichs-Preis benannt nach dem ehemaligen Tagesthemenmoderator verliehen worden. Er geht in diesem Jahr an zwei ARD-Korrespondentinnen. Die Leiterin des ARD-Studios Istanbul, Katharina Willinger, wurde für ihre Berichte aus der Türkei und dem Iran gewürdigt. Auch die Korrespondentin Sophie von der Tann aus dem ARD-Studio Tel Aviv erhielt die Auszeichnung. Gegen sie gab es zuletzt heftige Anfeindungen.
Lang anhaltender Applaus für Sophie von der Tann. Die Jury zeichnet sie aus für ihre Arbeit als Nahost-Korrespondentin.
Sophie von der Tann hat uns durch ihre Unabhängigkeit, ihre Distanz und eben ihre allen Seiten gegenüber kritische Berichterstattung beeindruckt.
Aus dem ARD-Studio Tel Aviv berichtet sie über den Terrorangriff am 7. Oktober, die Geiseln, den Krieg Israels in Gaza und auch die Lage in den besetzten palästinensischen Gebieten.
Das ist eine Anerkennung unserer Arbeit, unseres ganzen Teams in Israel, im Westjordanland und im Gazastreifen. Und es ist ein Preis, der unabhängigen Journalismus auszeichnet, der durchaus unter Druck steht.
Aktuell ist der Druck massiv. Eine Mahnwache vor dem Veranstaltungsort in Köln. Protestierende richten harte Vorwürfe an von der Tann und die ARD. Zu Israel kritisch sei die Berichterstattung. Der israelische Botschafter in Deutschland, Ron Prosor, wirft von der Tann Aktivismus vor. Der ehemalige israelische Armeesprecher Aye Chalika nennt sie das Gesicht vom neudeutschen Juden- und Israel-Hass.
Ich empfinde diese Kritik als maßlos. Sie ist unsachlich, sie hat auch keine Belege. Und wer das tut, will einschüchtern, der will nicht Kritik. Und damit schränkt man journalistischen Freiraum ein. Und das lassen wir uns nicht gefallen.
Die Jury zeichnet Sophie von der Tann auch deshalb aus, weil sie Haltung zeige für faktenbasierten Journalismus.
Bei der Bundestagswahl scheiterte das Bündnis Sarah Wagenknecht knapp an der 5%-Hürde. Nach eigenen Angaben fehlten der Partei gut 9.500 Stimmen, um in den Bundestag einzuziehen. Seitdem fordert das BSW eine Neuauszählung der Stimmen. Doch damit ist die Partei nun im Wahlprüfungsausschuss gescheitert. Er hält die Einsprüche für unbegründet. Deutschland muss zügig über die Visa-Anträge eines ehemaligen afghanischen Richters und dessen Familie entscheiden. Der Fall habe eine besondere Dringlichkeit, entschied das Bundesverfassungsgericht. Die Familie hat seit 2022 eine Aufnahmezusage und wartet seitdem in Pakistan auf die Einreise nach Deutschland. Der Mann hatte als oberster Richter in Afghanistan Taliban-Mitglieder verurteilt und deshalb Morddrohungen erhalten. Und noch kurz zum Sport. Die deutsche Handballnationalmannschaft der Frauen hat den Einzug ins Viertelfinale der Heim-WM vorzeitig perfekt gemacht. Im zweiten Hauptrundenspiel besiegte das DHB-Team Montenegro in der Dortmunder Westfalenhalle mit 36-18. Es ist der 5. Sieg im 5. Spiel.
Hier beginnen Fußballträume. Denn selbst Weltmeister haben meist irgendwann einmal auf solchen Plätzen angefangen. Zigtausende Nachwuchskicker jeder Generation träumen vom Sprung in die große Fußballwelt. Und auch wenn der nur ganz, ganz wenigen gelingt, Leidenschaft bringen viele im Jugendbereich schon mit. Was manchmal auch zu Beleidigungen, zu Drohungen oder sogar Gewalt führt. Bei Spielern, bei Betreuern, aber auch bei Eltern. Ein kleiner Verein im Ruhrgebiet will dagegen angehen, mit einem besonderen Schulungsprogramm. Denn gerade der Jugendfußball soll doch vor allem Spaß machen, wie Susanna Jalek mittendrin in Bergkamen miterlebt hat.
Sie kicken, sie fühlen. Freude, Ärger, Enttäuschung, Druck.
Rausrücken, komm, Abdul, du musst die Mannschaft führen, weiter.
Selbst im Jugendfußball kochen die Emotionen schon mal hoch.
Wenn jetzt die gegnerischen Fans zu uns, zu den Spielern, irgendwelche Sachen reinrufen, dann ist das natürlich schon ein bisschen grenzwertig. Und wenn es dann noch beleidigende Sachen sind, dann geht das natürlich gar nicht.
Das Vereinshaus des SuS Rönte in Bergkamen. Statt Fußballtraining steht für die Jungs der D1-Juniorenmannschaft heute Wertevermittlung auf dem Plan. Die 11- und 12-Jährigen suchen sich einen Wert aus, zum Beispiel Menschlichkeit oder Zuverlässigkeit. Dann besprechen sie, wie sie als Mannschaft damit umgehen.
Ich habe mich für das Thema Gewaltfreiheit entschieden,
weil es, empfinde ich, relativ wichtig ist, wenn man nicht mit dem Gedanken aus dem Spiel rausgeht, oh, ich werde jetzt einmal von meinen Trainern runtergemacht oder so, oder von meinen Eltern.
Seit einigen Wochen macht der Verein diese Seminare in allen Jugendmannschaften. Das Programm haben die ehrenamtlichen Trainer selbst erarbeitet, mit fachlicher Unterstützung der Sporthochschule Köln. Die Arbeit mit den Kindern ist nur ein Teil. Auch die Eltern der Kinder werden geschult und die Trainer selbst.
Notwendig ist es, wenn man sich das in der Gesellschaft anguckt, die aktuelle Lage auch, wie viel Gewaltpotenzial im Moment in Amateurfußball steckt, wie viele Spiele abgebrochen werden und auch wie die Eltern mit den Kindern umgehen oder auch Trainer. Dann glaube ich, können wir da alle ganz viel lernen noch an der Stelle.
Die Theorie ist geschafft. Jetzt geht es an die Umsetzung. Beim Heimspiel gegen den VfL Mark aus dem benachbarten Hamm. Vor dem Anpfiff spielt der SuS Rünte einen Fairplay-Song.
Teamgeist, Freude, Fairplay pur. Fußball ist mehr als nur eine Sporttour.
Das Spiel pfeift der 16-jährige Ben. Er ist ehrenamtlicher Schiedsrichter, leidenschaftlich, obwohl auch er schon unangenehme Situationen erlebt hat.
Da haben sich zwei Trainer komplett gestritten. Ich musste dazwischen gehen. Als 15-jähriger Schiedsrichter musste ich 40-jährige Männer auseinanderhalten. Und dann gab es auch später eine, ich glaube, Schlägerei auch zwischen den Zuschauern. Und das war schon sehr extrem.
Emotionen, die gibt es auch bei diesem Spiel. Auch am Spielfeldrand. Da stehen die Eltern der beiden Mannschaften und feuern ihre Kinder an. Und manchmal ärgern sie sich auch. Es gehöre dazu zum Fußball, sagt Markus Pieper, dessen Sohn heute spielt. Aber es gebe Grenzen.
Wir haben auch schon Dinge erlebt, wo dem Schiedsrichter die Reifen plattgestochen wurden, wo man vermutet, dass das wegen gewissen roten Karten gewesen war. Und das sind Dinge, die gehören nicht auf den Platz und auch nicht daneben. Anfeuern ja, aber man muss schon aufpassen, dass manchmal auch der Schweinehund mit einem nicht durchgeht, sag ich mal ganz ehrlich.
Kann die Wertearbeit des SuS Rünte da einen Unterschied machen? Auch die Arbeit mit den Eltern? Zumindest sorgt sie dafür, dass man sich selbst reflektiert, sagt Spielermutter Antje Breda-Kernchen.
Man möchte es ja nur gut meinen, aber manchmal sagt man ja vielleicht auch Sachen, die jetzt nicht so positiv sind. Und dann wird man da auch gelehrt und geschult, dass man dann vielleicht beim nächsten Mal anders die Kinder motiviert.
Das Spiel ist aus. 1:1 unentschieden. Für die Jungs vom SuS Rünte fühlt es sich trotzdem an wie eine Niederlage.
Wie fühlst du dich jetzt gerade?
Geht relativ. Nach einer Niederlage ein bisschen Frust.
Trainer Fabian Alliga dagegen ist zufrieden. Die Jungs haben genau das umgesetzt, was sein Co-Trainer und er ihnen vermitteln wollten.
Das war ein verdammt fähiges Spiel, auf Augenhöhe ein Spiel und das ist uns das, was uns auch wichtig ist. Vielleicht am Ende hat man es gesehen, die Kinder sind da auch sehr emotional. Emotionen gehören zum Fußball dazu, man muss gucken, dass man die nur vernünftig rüberbringt und vernünftig kanalisiert.
Für ihre Arbeit für Wertevermittlung und Fairness haben sie beim SuS Rünte den Zukunftspreis des DFB bekommen. Sie hoffen, dass mehr Vereine nachziehen, für ein besseres Miteinander auf und um den Fußballplatz.
Und wir schauen zum Schluss nochmal Richtung, schon mal vielmehr Richtung Wochenende und fragen Pila, wie sind die Aussichten beim Wetter?
Ja, am Wochenende wird es insgesamt von Westen her deutlich regnerischer, im Osten noch länger freundlich. Aber wir müssen uns vor allem erstmal auf die kommende Nacht konzentrieren, denn auch aktuell regnet es da schon. Wir haben jetzt hier mal das Niederschlagsartradar hier im Westen, das ist alles in Blau, da kommt der Regen so langsam reingezogen. Der wird uns aber nicht so viele Probleme bringen. Es wird ein bisschen schlimmer am Alpenrand, jetzt auch gerade im Allgäu, wenn wir das nochmal laufen lassen. Da ist aktuell Schneefall und das Ganze, oder wenn es da ins Rote übergeht, da ist auch sogar gerade Eisregen mit dabei. Das heißt, da kann es auch unter Umständen gerade glatt sein. Und auch in den nächsten Stunden wird es dann noch weiter mit Schneefall weitergehen. Und bis morgen früh sind dann durchaus vor allem in Bayern und bis zum Erzgebirge 2 bis 5 Zentimeter Neuschnee drin, ganz am Alpenrand. Auch bis zu 10 Zentimeter. Ja, und da kann es nämlich dann auch länger morgen früh glatt sein. Deswegen dort auch unser Glätteschild. Die Niederschläge breiten sich dann so langsam nach Nordosten aus. Und im Westen ist es insgesamt ein bisschen ruhiger. Der Regen hört dann da auch bald auf. Und dann zeigt sich ab und zu auch mal die Sonne. Insgesamt bleiben die Wolken aber eher dicht. Erst zum Abend hin lockern die Wolken dann verbreitet aus Westen her auf. Die Temperaturen dann heute Nacht vor allem am Rhein entlang positiv, 5 Grad am Niederrhein und dann vor allem in der Mitte kann es immer leicht frostig werden. Das heißt so -1 bis -2 Grad, vor allem von Nordhessen bis nach Thüringen, auch bis zum Erzgebirge. Morgen tagsüber dann 0 Grad im Fichtelgebirge und bis 9 Grad an Nieder- und Oberrhein. Und das Wochenende, das wird dann eben deutlich wechselhafter. Nämlich von Westen kommen die Tiefausläufer zu uns hereingezogen mit dichten Regenwolken. Vor allem in der Westhälfte regnet es dann zum Teil auch kräftig. Nach Osten hin bleibt es längere Zeit trocken, mit zum Teil ein bisschen Sonnenschein. Aber meistens bleibt es auch dort vielerorts grau. Aber was man auch sieht, es wird deutlich wärmer. Schon am Samstag sind teilweise Temperaturen bis 11 Grad drin. Am Sonntag dann schon bis 13 Grad im Südwesten. Und wenn wir dann auf die nächste Woche blicken, dann wird es noch ein Stückchen wärmer werden. Also das sind durchaus Temperaturen von 17, 18 Grad drin.
Ein Hauch von Frühling mitten in der Adventszeit. Pilar, genau. Vielen Dank für diese Aussichten. Gerne. Soweit unsere Tagesthemen für heute. Hier im Ersten geht es jetzt weiter mit Satire von Extra 3.
Und danach gibt es eine neue Folge von Reschke Fernsehen.
Also dranbleiben und morgen begrüßt Sie dann Julia Niharika-Senn an dieser Stelle.
Wir wünschen Ihnen einen schönen Abend.
Tschüss und bleiben Sie zuversichtlich.